Matthias Miewis ist Mitglied des Deutschen Bundestags für die Westpfalz und in dieser Funktion der Sprecher für das Thema E-Health. Bevor er im Bundestag war, hat Matthias Miewis Erfahrungen in unterschiedlichsten Rollen bei der Telekom gesammelt und einen eigenen Pflegedienst mitgegründet. Im Podcast erzählt er, was der Gesundheitsausschuss und der Digitalausschuss mit dem neuen Digitalgesetz geplant haben und welche neuen Reformen vor der Tür stehen, warum die EPA viel mehr sein sollte als eine Akte. Und er wirft einen Blick auf unsere Nachbarländer, um gute Beispiele dafür zu finden, wie wir Daten anstelle von Leuten bewegen können.
Herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast. Ich freue mich total über meinen Gast heute, Matthias Miewis, Mitglied des Bundestages, Mitglied der SPD und versiert mit einem Rekord im Bereich Digitalisierung und Medizin. Und ich freue mich jetzt gleich, dass wir sprechen, denn wir haben uns tatsächlich noch nie getroffen. Aber irgendwie, lieber Matthias, warst du auf einmal total in meinem Relevant Set, weil alle Leute über dich gesprochen haben im Bereich Digitalisierung und Gesundheit. Und du warst irgendwie Thema und dann habe ich dich angefragt, jetzt hast du zugesagt. Und ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt mal kennenlernen.
Ja, hi Inga, ich freue mich auch total. Lieben Dank für die Einladung. Von dir habe ich auch schon super viel gehört. Ich folge dir schon seit Wochen und Monaten auf LinkedIn, deine spannenden Beiträge. Und von daher freue ich mich besonders auf die Aufnahme heute.
Ich habe es gerade schon gesagt, du bist Mitglied des Bundestages und du beschäftigst dich dort auch mit Gesundheit und Digitalisierung.
So ist es. Ich bin da sowohl in den Ausschüssen für Digitales als auch für Gesundheit und bin für die SPD-Fraktion der Sprecher für E-Health. Von daher ist alles mein täglich Brot, was ich rund um Digitales, Datennutzung und Innovation im Bereich Gesundheit und Pflege dreht.
Ich finde das super spannend, weil oft ist das ja so, dass man sich in der Politik dann irgendwie was aussucht, was man macht. Ja, und das muss gar nicht immer unbedingt zu tun haben mit dem, was man halt vorher gemacht hat. Bei dir ist es ja aber total stringent, weil du bist Kaufmann, du warst mal bei der Telekom, habe ich gelesen, warst da auch so für Digitalthemen zuständig und hast einen Pflegedienst mitgegründet und betreibst den auch heute noch. Ja, erzähl mal so ein bisschen, wie du zu diesem Themenspektrum gekommen bist, weil das fand ich total spannend. Das war mir gar nicht bewusst. Habe ich erst gesehen, als ich dich gegoogelt habe und dachte so, okay, du hast auf jeden Fall da schon was gemacht bei diesen Themen, ja?
Also es sieht vielleicht stringent aus, aber nicht alles war super stringent auf dem Weg dahin. Denn als ich in den Bundestag gewählt wurde, da konnte man ahnen, dass ich auch im Bundestag in den Ausschüssen irgendwas rund um Digitales mache, weil ich das auch vom beruflichen Hintergrund mitbringe und weil ich dazu mit der Fraktion auch schon im Gespräch war. Dass ich dann auch noch im Gesundheitsausschuss bin und die Digitalthemen mit Fokus Gesundheit machen werde, das war dann tatsächlich für mich und auch für andere ein bisschen überraschend, weil das zumindest im Vorfeld nicht besprochen war und weil es jetzt auch nicht immer mein Home-Turf war. Von daher ein bisschen Überraschung, ja. Trotzdem hat es mir von Anfang an super gut gefallen, diese Kombi. Einfach deshalb, weil, wie du gesagt hast, ich habe auch eine Firma im Bereich Pflege mit zwei weiteren Gründern und Gründerinnen auf die Beine gestellt. Das ist die Sana Bene. Wir machen ambulante Intensivpflege und das mittlerweile seit 11 Jahren. Das ist mein Hintergrund in dem Bereich. Aber ansonsten hatte ich bisher mit dem Gesundheitswesen noch nicht viel zu tun. Und ja, vielleicht gerade deshalb hat es mir auch so viel Spaß gemacht, mich von Anfang an in die Themen reinzuknien, mich einzuarbeiten und jetzt zu schauen, wo ich mit anpacken kann, dass wir rund um den Themenkomplex E-Health und Innovation in Deutschland jetzt auch mal ein paar Schritte vorankommen.
Ja, ich finde das total spannend. Vielleicht können wir da direkt mal einsteigen, weil das ist so eine Frage. Also ich bin jetzt ja auch schon seit einigen Jahren in diesem Umfeld unterwegs und uns allen sind ja die Potenziale total bewusst. Aber es ist ja irgendwie eine echt schwierige Sache. Ja, also ein Vertreter einer kassenärztlichen Vereinigung hat mal zu mir gesagt, das System sei so resilient, deswegen sei es so stabil, aber dann eben gleichzeitig auch so veränderungsunwillig. Und das ist ja was, wo immer der Blick eigentlich in Richtung Politik geht. Also so schafft uns bitte die Infrastruktur, gebt uns die Regeln, gebt uns die Vorgaben. Und gefühlt bewegt sich schon was. Ja, also Es bewegen sich Dinge, aber natürlich dieser ganz große, krasse, ja, Veränderungsruck, der alles löst, was irgendwie schief läuft im Gesundheitswesen durch Digitalisierung, der ist ja noch nicht so da. Wie würdest du denn so im Moment den Status quo beurteilen?
Ja, den Status quo würde ich tatsächlich in zwei verschiedenen Welten schon was beschreiben. Mhm. Die eine Welt ist, dass wir in Deutschland eigentlich total viele Innovationen haben und auch super kluge Köpfe und phänomenale Startups. Denn wenn man sich auf einer kleinen Ebene anguckt, was in Deutschland passiert, dann sehen wir haben sehr innovative telemedizinische Konzepte in den Kliniken, zwischen den Kliniken von privaten Anbietern. Da gibt's total viel. Es gibt auch ganz viele Projekte, die staatlich gefördert sind, zum Beispiel vom GBA Innovationsfonds, die sektorenübergreifende Versorgungsformen anbieten, wie zum Beispiel rund um das Thema Optimal in NRW, wo telemedizinische Konzepte in Pflegeheimen schon angewendet werden zum Wohle der Menschen, zur Entlastung von Fachkräften, zu Effizienzgewinnen. Das heißt, es gibt super viele Innovationen an ganz vielen Stellen in Deutschland. Das ist die eine Welt, die ich super gut finde. Und
also
wo auch Deutschland.
Pilotitis.
Absolut, genau. Immer wenn es um Piloten geht, um Projekte, um Initiativen, ist Deutschland aus meiner Sicht weit vorne und da müssen wir uns nirgends verstecken. Das heißt, wir haben überhaupt kein Know-how-Problem, wir haben kein Skill-Problem, wir haben auch kein Start-up-Problem. Und jetzt komme ich zu der anderen Welt, wir haben ein Skalierungsproblem. Und dieses Skalierungsproblem liegt einfach daran, dass viele dieser Projekte und Innovationen ihren Weg eben nicht finden von einem eingegrenzten Projektumfeld in die Breite, in die Regelversorgung. Und das hängt damit zusammen, dass wir in der Art und Weise, wie unser Gesundheitssystem reguliert ist, dass das an vielen Stellen zu restriktiv ist und dass es digitale und innovative Elemente noch systematisch fernhält. Und da müssen wir ran, um diese Rahmenbedingungen so zu öffnen, dass die Innovation ihren Weg von den Piloten in die Regelversorgung findet.
Jetzt haben wir im Moment ja, und das ist jetzt quasi die Legislaturperiode, du bist ja diese Legislaturperiode das erste Mal im Bundestag, ne? Also Newbie sozusagen, oder?
Ist richtig. Absolut, ich bin zum ersten Mal mit dabei und auf der einen Seite fühle ich mich noch relativ neu in dem Ganzen, weil ich vieles noch lerne tatsächlich auch, wie die Entscheidungsprozesse laufen, welche Tricks man kennen muss, dass es wirklich dann am Ende zu einer Veränderung führt. Und auf der anderen Seite fühlt es sich aber auch schon ziemlich lang an, weil was jetzt eigentlich in den vergangenen 20 Monaten passiert ist, ist wirklich enorm. Und da muss ich noch nicht mal darüber reden, was auf weltpolitischer Ebene passiert ist, welche Herausforderungen das vor uns gestellt hat, sondern auch das, was wir im Hintergrund jetzt schon erarbeitet haben für das Gesundheitswesen. Auch da stehen wir vor einer Welle an Reformen, die jetzt Schritt für Schritt umgesetzt werden.
Ja, das ist interessant. Ich habe mir gestern da tatsächlich mal eine Übersicht gemacht und ich finde halt spannend, weil das ja schon irgendwie so ein gewisses Gap ist wahrscheinlich zwischen dem, was du gefühlter machst und was ihr gefühlter macht an Sachen diskutieren, also wirklich auch in die Vorlagen bringen, ja, die Entwürfe irgendwie mit füttern, irgendwie mit Inhalt, ja, und die ganzen Gesetzesvorhaben, die Grundlagen schaffen und dem, was natürlich so außen ankommt, weil da geht's ja natürlich nicht so schnell genug, weil wir reden wahrscheinlich seit 20 Jahren über die EPA und über den Medikationsplan, den digitalen und all diese ganzen Dinge. Und jetzt haben wir, also jetzt habe ich das Slide nicht auf, wo ich es gezählt habe, aber wirklich eine Vielzahl an Gesetzesvorhaben, wo es darum geht, wie wird die EPA zukünftig genutzt, wie werden wir Gesundheitsdaten nutzen, auch für die Forschung, wie wird Patientenbeteiligung aussehen. Also letztendlich jeder Bereich, den man sich vorstellen kann, wird gerade irgendwie angefasst. Und das muss ja auch alles noch durch den parlamentarischen Prozess, muss dann verabschiedet werden, dann muss es umgesetzt werden. Und was ich gerade so spannend finde, ist, dass, und da können wir jetzt vielleicht mal auf ein Thema gehen, was ich interessant finde, ist so die elektronische Patientenakte. Das ist ja irgendwie ein Thema, wo man denkt, oh, wenn man sich das jetzt so vorstellt, was das ist, also all meine Daten an einem Ort, dann ist das mega gut, ja. Aber irgendwie bleibt das ja seit Jahren so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, aber ist so ein bisschen Herzstück jetzt auch des Referentenentwurfs und der ganzen Gesetzesvorhaben. Vielleicht können wir da ja mal einsteigen. Was siehst du darin? also in dieser EPA?
Also ich sehe die EPA tatsächlich als einen wesentlichen Baustein dessen, was wir im Rahmen des Digitalgesetzes jetzt machen wollen. Mhm. Warum ist es so ein wesentlicher Baustein? Weil die EPA tatsächlich am Ende allen Menschen in Deutschland ganz konkrete Vorteile bringen kann. Und weil das, was an digitaler Infrastruktur da dranhängt, etwas sein kann, was die unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure im Gesundheitswesen zusammenbringen kann. Mhm. Denn im Moment sind wir an vielen Stellen, gerade wenn es ums Digitale geht, noch viel zu fragmentiert, viel zu sehr in einzelnen Silos unterwegs. Und wir brauchen etwas, was die Dinge zusammenbringt, an dem wir gemeinsam arbeiten. Und deshalb ist die EPA so zentral. Und um da mal vorweg zu sagen, ich finde den Namen schon mal furchtbar, weil eine elektronische Patientenakte, mein Gott, der Begriff, der kommt aus dem letzten Jahrhundert und er drückt etwas aus, dass man einfach Blätter zusammenträgt und sie in eine Mappe heftet. Eigentlich sollten wir das Ding doch direkt den persönlichen digitalen Gesundheitsdatenraum nennen. Das ist jetzt zwar ein bisschen länger, aber ich finde, es trifft es mehr das Bild, wo wir am Ende hinwollen.
Ja, das ist halt auch sehr spannend, weil das ist ja Kommunikation, ne? Und da haben wir in Deutschland, also wir hauen immer total viel Kohle raus für die Erstellung von irgendwas, ja, von der Technik. Und dann haben wir aber nicht mehr so Geld übrig und das ist auch ganz oft gar nicht eingeplant für eigentlich die Kommunikation, für das Onboarding von Menschen da draußen. Und wenn man jetzt zu elektronischer Patientenakte, Gesundheitsdaten, Opt-out, so diese ganze Diskussion hört, finde ich das teilweise total krass, weil wenn dann Leute oder auch Journalisten halt darüber schreiben, wie problematisch das sei, Gesundheitsdaten zu teilen, denke ich mir halt immer, man kann ja auch gar nicht behandelt werden, wenn man keine Gesundheitsdaten teilen will. Also wenn man jetzt in ein Krankenhaus geht und sagt, ich hab da was, aber ich teile jetzt meine Gesundheitsdaten nicht, dann kann einem ja nicht geholfen werden. Wie siehst du das Thema Kommunikation in Deutschland, so aus einer politischen Sicht? Also wenn du jetzt so in deinem Wahlkreis auftauchst, kommen da Leute und thematisieren sowas?
Ja, total. Und ganz im Ernst, ich bin der Meinung, dass bei diesem Thema das, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, im Sinne von in den Medien, in den Radiosendern, in den Printmedien, sich total weit von dem entfernt wird, was vor Ort unter den Leuten diskutiert wird. Wenn ich zum Thema EPA und was da verändert wird, Interviews führe, dann werde ich meistens gefragt, Herr Miewes, wie gehen Sie damit um? Wie kommen Sie, kommunizieren Sie, dass jetzt hier viel mehr Daten eingestellt werden, dass der Datenschutz verändert wird, dass die Menschen transparenter werden? Das ist ja super kritisch. Wie gehen Sie damit um? Werde ich dauernd gefragt, aber das ist überhaupt nicht die Hauptfrage, die mir meistens gestellt wird, wenn ich in der Westpfalz in den Dörfern unterwegs bin, im Übrigen auch nicht bei den ganzen alten Rentnerinnen und Rentner. Das, was die mich als erstes fragen, ist, ja, Herr Miewes, wann kriegen wir denn das Zeug jetzt endlich mal? Wieso haben wir das noch nicht, so wie es in Österreich und Frankreich schon längst gang und gäbe ist? Jetzt mach doch mal bitte, wir warten drauf. Und so ist die Situation in der Bevölkerung. Das war vielleicht vor 20 Jahren noch anders, aber ich bin davon überzeugt, dass die Mehrheit der Leute in Deutschland bereit ist für E-Health, dass die Politik nachziehen muss, dass wir endlich das liefern können, was erwartet wird. Und da sage ich, die Kommunikation zwischen dem, was in den Medien vorgeht, geht auseinander im Vergleich mit dem, was vor Ort passiert. Das ist eine Divergenz. Und ja, das Zweite, klar, was ich ansprechen will, ist, was du auch gesagt hast, wir dürfen uns nicht nur immer mit Technik beschäftigen. Wir müssen uns auch damit beschäftigen, wie wir es hinkriegen, dass Menschen die Lösung verstehen, dass sie nutzen wollen und das Wie der ganzen Lösung. Und da stecken wir jetzt auch Gehirnschmalz rein, wie wir es hinkriegen, dass am Ende nicht nur eine gute, sichere Infrastruktur da steht, sondern dass es am Ende auch einfach und komfortabel wird und verständlich, dass Menschen die Dinge nutzen wollen und dadurch Vorteile generieren.
Ja, ich würde das total unterschreiben, dass ich glaube, da gibt es wirklich einen riesengroßen Unterschied zwischen dem, was wir medial sehen und dem, was Menschen, die auch gerade Gesundheitsthemen haben und die mit Ordnern dann teilweise in die Praxen laufen oder in die Klinik, im besten Falle ja noch die Information haben, sonst sagen, ich nehme so kleine rote Pillen. Also irgendwas mit B, wissen auch nicht, was das ist. Also da sind die Potenziale riesig. Ich finde es halt sehr interessant, weil ich manchmal das Gefühl habe, es gibt einfach so viele Akteure, die gar keine Lust haben vor Transparenz. Also davor, dass Kosten transparent werden, dass transparent wird, wo welche Behandlungen gemacht werden, dass Doppeluntersuchungen transparent werden und die auch nicht so gerne wollen, dass sich was ändert. Ein anderes Beispiel ist das E-Rezept, ja. Ein anderes Beispiel ist Videosprechstunden, also Telemedizin und immer noch die Beschränkung, haben wir ja auf 30% im Moment, dass sich ja auch ändern wird, richtig?
Absolut, das wird sich ändern.
Wie wird sich das jetzt ändern? Kannst du mal da ein bisschen Insights geben?
Nee, also es geht darum, wir wollen, dass Telemedizin es einfach noch stärker in die Breite schafft. Und deshalb macht eine starre 30%-Grenze keinen Sinn mehr. Die wird es in dieser Form nicht mehr geben. Wir wollen, dass Telemedizin ausgeweitet wird. Dass auf der einen Seite Ärztinnen und Ärzte es umfangreicher anbieten können. Und auch, dass man schauen kann, wie kriegen wir assistierte Telemedizin zum Beispiel in die Apotheken, um die Apotheken von einer, ich nenne es jetzt mal Medikamententheke, weiterentwickeln zu einem Standort für Gesundheit, wo die Menschen einfach weitere Angebote bekommen. Wir haben letztes Jahr es erlaubt, dass die pharmazeutischen Leistungen angeboten werden, dass man sich Beratung holen kann, wenn man mehrere Medikamente nimmt. Und genauso kann ich mir sehr gut vorstellen, das ist auch Teil des Referentenentwurfs, dass Telemedizin, unterstützte Telemedizin auch sehr gut in Apotheken stattfinden kann.
Ich finde es aber auch so interessant, ich habe heute wieder gelesen, dass im Bereich Telepsychotherapie jetzt gerade wieder der Verband Sturm läuft dagegen, dass das eben angeboten wird. Und man hat oft das Gefühl, das sind so die Wünsche, aber dann klappt es wieder nicht, weil dann sich doch irgendwer dagegen stemmt. Und für Patientinnen und Patienten, ich weiß jetzt nicht, wie es da bei euch in der Pfalz ist, ja, aber da habt ihr ja bestimmt auch einige Gegenden, wo die Versorgung nicht mehr so gut ist, ländliche Gegenden, wo eben junge Ärztinnen und Ärzte sich dann nicht so gerne niederlassen, weil die wissen, das bedeutet irgendwie eine 80-Stunden-Woche und ich werde überall angesprochen, beim Bäcker, ja, und in der Schule oder sonst wo. Wie siehst du da die Chance, dass das sich jetzt wirklich auch in die richtige Richtung entwickelt?
Ja, ich fange mal an mit einem Satz aus Dänemark. Da habe ich mir nämlich vor ein paar Wochen angeschaut, wie dort das Gesundheitssystem organisiert ist und vor allem, wie die digitale Anwendung nutzen, um Versorgung besser zu machen. Die Dänen sagen, wir bewegen lieber Daten als Menschen. Und ich finde, in dem Satz steckt super viel drin, der auch für uns in Deutschland was bedeuten kann. Denn wir verwenden im Moment viel Kraft, Energie und Geld darauf, Leute von zu Hause in Kliniken zu bringen, in Praxen zu bringen. Und genauso hätten wir eigentlich alle Mittel da, um Unterstützung zu den Leuten nach Hause, ins Bett oder ins Wohnzimmer auf die Couch zu bringen. Und ich glaube, insbesondere in den ländlichen Räumen, wo auch die Wege weit sind, die Infrastruktur schwierig, kann Telemedizin, einfache Videosprechstunden, viel Erleichterung, eine bessere Versorgung ermöglichen. Und deshalb müssen wir auch schauen, dass wir erstens mal denjenigen, die das anbieten wollen, es auch ermöglichen. Wir wollen ja noch nicht mal irgendjemanden dazu zwingen, Telemedizin, Videosprechstunden anzubieten. Wir wollen aber für die, die das wollen, und davon gibt es genug in Deutschland, die Rahmenbedingungen so schaffen, dass einfach diese Angebote ausgeweitet, verbessert und vor allem auch verknüpft werden können, um es denjenigen zu ermöglichen, die auch zu nutzen, dieses wollen. Und da gibt es genug Bedarf, insbesondere in den ländlichen Regionen.
Und das Spannende ist ja, wenn man jetzt auch nochmal das mit der assistierten Telemedizin in Apotheken, weil die Apotheken, wenn wir irgendwann mal von dieser Arztzentrierung wegkommen, ne, das haben wir ja auch immer noch. Und man könnte ja auch sagen, Pharmazeuten sind top ausgebildete Leute, die haben da auch pharmazeutische, technische Assistenten, Assistentinnen, MFAs teilweise, die sollten ja vielleicht auch mal irgendwie Blut abnehmen können oder mal irgendwas auch am Patienten oder einen Blutdruck messen. Und da haben wir ja heute eine echte Schwierigkeit, weil ein Arzt muss ja irgendwie oder eine Ärztin muss ja in Rufbereitschaft. Also es ist alles nicht so einfach. Und du sagst aber schon, man soll es einfach aus der Versorgungsrealität her denken und was wir einfach auch in Zukunft noch bereitstellen können. Und da berührt das ja ganz viele weitere Felder, wo dann so ganz viele kleine Details irgendwie da dann doch am Ende einen Strich durch die Rechnung machen können.
Ja, das stimmt. Nur diese Details, die müssen wir Stück für Stück wegarbeiten. Und ein paar Barrieren, die wir jetzt einfach nicht mehr akzeptieren, sind zum Beispiel die, wenn versucht wird, Transparenz zu verhindern. Im Moment ist es nämlich so, dass sowohl für die Versicherung als auch für die Allgemeinheit eine absolute Blackbox ist, was in Arztpraxen passiert. Ja, wir sind froh, dass wir viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte haben. Aber faktisch weiß keiner und kann auswerten, was dort passiert an Therapien, was da genau gemacht wird. Da sind andere Länder schon weiter. In Schweden ist es so, dass dort die ambulante Versorgung in Gesundheitszentren organisiert ist. Und jedes Gesundheitszentrum erhält jedes Jahr ein individuelles Benchmarking und eine Beratung, wo geschaut wird, wie werden einzelne Krankheitsfelder hier im Gesundheitszentrum behandelt, wie schnell sind die Leute wieder gesund, wie sind auch die Kosten, die auftreten. Das wird verglichen mit anderen in ähnlichen Regionen und dann wird drüber gesprochen, wie kann man sich an den Top-Gesundheitszentren orientieren. In Deutschland wäre das gar nicht möglich, weil wir die Daten dazu gar nicht haben. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir bessere Daten bekommen, dass wir die digitale Patientenakte als ein zentrales Element nutzen für die individuelle Versorgung der einzelnen Menschen, aber auch um Sekundärdaten zu erzeugen, wo wir auf anonymisierte Art und Weise große Datenpools bekommen und damit bessere Auswertungen und Forschung betreiben können, um Rückschlüsse auf gute Versorgung zu bekommen.
Ja, ich finde den Punkt gerade wirklich total spannend, weil also so wie du es beschreibst und so sehe ich das auch, ist das Gesundheitswesen im Moment ein Stück weit eine Blackbox. Ne? Die Krankenversicherungen haben die Daten aber immer erst irgendwie ein paar Monate später. Die sind aber auch nicht verknüpft mit dem, was eigentlich das Ergebnis ist. Also wir erheben jetzt gar nicht so richtig, wie es den Leuten geht, ja, und verbinden auch nicht so richtig, sind die weiter krank. Also erst wenn es so dann ab einer bestimmten Tageszahl, dann wird es bei der Krankenkasse ja erfasst, aber vorher halt nicht. Und wir haben eigentlich so diese Qualitätsorientierung in Teilen, zum Beispiel bei bestimmten Zentren, also onkologischen Zentren. Da gibt es ja spezialisierte Zentren und da wissen wir, dass Menschen zum Teil 30% mehr Überlebenschance haben, wenn sie eben in so ein zertifiziertes Zentrum kommen. Und dann gibt es aber gleichzeitig noch eine Ebene, wo eine mangelnde Transparenz auch auf der PatientInnenseite da ist. Das heißt, Gesundheit wird gerade in der GKV als etwas eigentlich Kostenloses empfunden. Also als etwas, klar wird das irgendwie abgezogen, aber das ist ja sowieso brutto gleich netto. Wenn man angestellt ist, verschwindet das ja irgendwie. Man sieht es gar nicht so. Und man hat auch keine Transparenz dafür, welche Kosten man verursacht jetzt als Patient oder Patientin. Wir in Schweden nehmen Ärzte sich im Schnitt mehr Zeit für ein Gespräch und die Leute gehen dadurch aber weniger zum Arzt, weil meine Theorie ist auch oft, die Leute gehen einfach so lange zum Arzt, bis sie gehört werden, bis sie gesehen werden, bis ihnen zugehört wird. Und das, was du jetzt sagst, wäre ja, also in Richtung qualitätsorientierte Value-Based Healthcare, wo wir wirklich gucken, was ist das Ergebnis, wo es eine Transparenz gibt, auch in Richtung der Versicherten, der Patientin, was kostet das eigentlich? Was, also irgendwie so ein ganz anderes System, als dass wir heute, nicht System, aber ganz andere Art des Umgangs eigentlich mit diesem System.
Werbung. Unser Werbepartner Dr. Lib ist Marktführer für die Online-Buchung und Organisation von Arztterminen in Praxen und Krankenhäusern in seinen Kernmärkten Frankreich, Deutschland und Italien. Mit seiner Software begleitet Dr. Lib 340.000 Ärzte, Ärztinnen und Gesundheitsfachkräfte in Europa. Probiert es aus und organisiert eure Arzttermine digital unter www.drlib.de oder in der Dr. Lib App. Werbung Ende.
Absolut. Und wir werden jetzt nicht von heute auf morgen unser System genauso hinbauen können, wie die Schwedens machen, weil die haben beispielsweise ein staatlich finanziertes System ohne die Versicherungslandschaft, wie wir es in Deutschland haben. Es gibt aber durchaus Elemente, da können wir uns ein Beispiel dran nehmen und was abgucken. Und du sprichst ein sehr gutes Thema an. Du sagst, ja, die Leute in Schweden gehen seltener zur Ärztin, dafür haben die Ärztinnen mehr Zeit. Genau das ist der Fall. Und wie kommen sie dahin? Durch mehrere Faktoren. Ich will zwei nennen. Der erste Faktor ist, dass viele der Schwedinnen und Schweden gar keine Notwendigkeit haben, zur Ärztin zu gehen, weil es nämlich zu Hause auf dem Sofa für viele leichtere Krankheitsfälle sehr gute Angebote gibt. Die haben nämlich über die 1177 eine super Hotline, wo man schon für einfache Dinge Tipps bekommt. Im Übrigen, wenn man eine Verschreibung braucht, auch das auf telefonischem und digitalem Wege erledigen kann. Und genauso gibt es ein tolles individuelles Online-Portal, wo man sich mittlerweile auch teilweise durch KI unterstützt genommen wird, einfach weil ein sehr gutes digitales telefonisches Angebot da ist. Das heißt, das ist der eine Faktor. Man braucht gute Angebote, die auch remote funktionieren. Das haben wir in diesem Umfang in Deutschland bei weitem noch nicht. Da ist Riesenpotenzial. Und den zweiten Faktor, den ich nennen will, ist das Anreizsystem. In Schweden ist es nämlich so, dass die Gesundheitszentren, ist nicht ganz vergleichbar mit unseren Hausarztpraxen, aber es ist ähnlich, weil das die Punkte der Primärversorgung sind, die bekommen nämlich ihre Quartals- oder ich sag mal ihre monatlichen Zahlungen pro Patient, Patientin nicht nur, wenn dieser Mensch im Gesundheitszentrum vor Ort aufschlägt, sondern generell als eine Art Flatrate. Das heißt, wenn ich in einem Gesundheitszentrum eingeschrieben bin, bekommt das Gesundheitszentrum die Grundgebühr für mich für das ganze Jahr, egal wie oft ich komme. In Deutschland ist es anders. In Deutschland bekommt die Ärztin, die Niedergelassene, das Geld nur, wenn ich auch jedes Quartal in die Praxis komme. Und wenn ich nicht von mir aus komme, kann es auch sein, dass ich deshalb einbestellt werde für einen 2-Minuten-Chat, damit das Geld abrechenbar ist. Und das ist auch ein Anreiz, der mit dazu beiträgt, dass wir in Deutschland im Durchschnitt über 17 Mal pro Mensch zur Ärztin gehen. 17 Mal, das ist Rekord. In Schweden, in der Region Stockholm, sind es nur 7 Besuche pro Jahr.
Ja, ich finde, das ist ein extrem spannendes Thema, weil das berührt so viele interessante Aspekte, also natürlich auch irgendwie so ein kulturelles Thema. Ne? Auch dieses ganze Thema Einsamkeit finde ich auch mega spannend in dem Kontext, weil ich glaube, dass viele, auch gerade ältere Menschen, auch zum Arzt gehen oder zur Ärztin gehen, einfach weil das einfach ein Point of Contact ist, mit dem man vielleicht reden kann. Und das halt zu ergründen, zu ermitteln, ist natürlich extrem interessant. Aber du sagst halt, es muss andere Anreize geben, die auch wirklich dazu führen, dass die Leute die Gesundheitsleistungen kriegen, die ihnen dann auch etwas nützen. Und das ist ja auch ein Wandel. Also früher wurde das zum Beispiel bei Telemedizin, das wurde immer so beschrieben, das ist irgendwie die Billigmedizin und das kann doch keiner wollen. Ja, dass man aber auch nicht gerne in eine Arztpraxis fährt, da sitzt mit 10 kranken Leuten, 2 Stunden wartet, um sich dann 3 Minuten lang irgendwie eine Krankschreibung oder ein Rezept abzuholen. Ist ja auch aus einer Realität gedacht. Und wenn wir jetzt überlegen, wir haben irgendwann Telemedizin 100% erlaubt, ja, wir haben vielleicht telemedizinische Zentren, wo man irgendwie statt einer Notaufnahme, wo man vielleicht abklären kann, muss ich jetzt hin oder nicht. Wir haben auch KI, die Anamnesen vorbereitet, Symptomchecker, das machen ja viele Kassen schon, die da jetzt so diesen Weg gehen und das eben anfangen anzubieten. Wir haben das irgendwann und wir haben dann mehr Zentren, und gar nicht mehr so viel niedergelassene Ärzte, weil da sehen wir ja auch irgendwie jeder vierte Arzt, jeder vierte Ärztin ist angestellt. Und die jungen Ärztinnen und Ärzte, die wollen das gar nicht mehr so sehr, weil die Anforderungen einfach auch so krass sind. Jetzt kommt noch Digitalisierung hinzu, das muss man ja alles stemmen. Ne? Also da muss man echt bereit sein, sich auch selbst auszubeuten. Also für dieses Modell, was in Deutschland da ist, wie siehst du da die Zukunft?
Ja, also das ist auch nochmal so ein spannendes Thema, wenn es um Kommunikation geht. In der Öffentlichkeit gibt es ja auch Diskussionen, naja, kannibalisieren denn neue digitale Möglichkeiten, Telemedizinangebote, die Versorgung vor Ort? Und da sage ich, nein, es ist umgekehrt, denn die Versorgung vor Ort funktioniert heute schon nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren und sie wird sich noch stärker verändern. Und wenn wir eben es nicht schaffen, digitale Unterstützung und telemedizinische Angebote viel stärker in den Markt zu bringen, dann wird sich die Versorgung verschlechtern. Das heißt, wir brauchen neue Wege, Gesundheitsversorgung an die Frauen, an den Mann zu bringen, um weiterhin die beste Qualität in Deutschland zu haben. Denn du hast es richtig beschrieben. Wir haben interessanterweise in Deutschland, wir haben eigentlich gar keinen Mangel an Ärztinnen und Ärzte. Wir haben eine Rekordzahl an Ärztinnen und Ärzten in Deutschland. Die Leute sind immer völlig verblüfft, insbesondere wenn ich es zu Hause in Rheinland-Pfalz erzähle. Auch in Rheinland-Pfalz Rekordzahl an Ärztinnen und Ärzte, egal ob es um Haus- und Fachärzte geht. Aber die Ärztinnen und Ärzte arbeiten nicht mehr so viel wie früher. Man könnte jetzt sagen, die sind einfach fauler geworden, könnte man sagen, ja, aber die Ärzte, und da sage ich jetzt bewusst, die männlichen Ärzte, die jetzt gerade in Ruhestand gehen, das sind noch welche, die in der Zeit groß geworden sind, wo man 40 Stunden die Woche Minimum gearbeitet hat, sowohl in den Kliniken als auch in den Praxen. Und on top haben die Leute ihre Bereitschaftsdienste gemacht, die Wochenenddienste, die Hausbesuche und sind am Ende bei 60, 70 Stunden Wochen gelandet. Das sind die, die jetzt in Ruhestand gehen und eine Lücke reißen. Und die nachkommen, die Ärztinnen, das sind die, für die 40 Stunden das absolute Maximum ist, weil sie nämlich sagen, ey Leute, ich habe auch noch eine Familie und ich will irgendwann auch mal schlafen. Ich will irgendwann auch mal Freizeit haben. Ich will auch gerne im Team arbeiten, mich absprechen, mich beraten. Und da kann ich nur sagen, ich kann nicht sagen, das Neue ist schlechter als das Alte. Die Zeiten haben sich geändert und wir müssen mit den neuen Voraussetzungen klarkommen.
Vielleicht sind es auch Ärztinnen und Ärzte, die sich sagen, warum muss ich was ausdrucken, ausfüllen, wieder eintippen, wieder aus.
Ja, das ist völlig absurd. Ich meine, deshalb sage ich, wir haben am Ende weniger Fachkräftestunden zur Verfügung. Und deshalb müssen wir einfach sorgsamer mit diesen Stunden umgehen. Und dann ist es doch völliger Quatsch, wenn ich sage, in diesen Stunden, in den wenigen, die zur Verfügung stehen, muss dann noch dieser bescheuerte Papierkram gemacht werden. Wir müssen damit Schluss machen, müssen sagen, wofür sind die Leute denn ausgebildet worden? Die sind ausgebildet worden, um Leute gesund zu machen und nicht um irgendwelche überkommenen Systeme und Papiere zu bedienen. Und deshalb müssen wir sie davon entlasten, damit sie das bisschen Zeit, was bleibt, auf die Menschen richten können.
Aber sagst du auch, wir müssen dann weg von dieser Arztzentrierung, also dass wirklich alles durch Ärztinnen und Ärzte gemacht wird?
Total. Es gibt nämlich viele Dinge, die müssen Ärztinnen und Ärzte gar nicht machen. Die kann in Teilen eine KI, nämlich schon mal Daten aufnehmen und verwertbar machen. Das kann auch eine KI. Mhm. Und es gibt auch viele Dinge, die können gute MFAs auch machen. Die können auch von Pflegekräften gemacht werden. Und auch da brauchen wir mehr Offenheit, mehr Flexibilität, um dort auch den guten Fachkräften, die wir in anderen Berufsfeldern haben, einfach das auch mal zuzutrauen, was sie heute schon können. Und da sage ich nur, liebe Ärzte und vor allem liebe Verbandschefs, ich höre immer, ihr seid überlastet, dann lasst doch auch mal bitte ein paar Sachen zu, wo wir euch entlasten können und dann haben wir alle was davon.
Ja, und siehst du da eine Bewegung? Also könnt ihr das überhaupt regeln in so Gesetzesvorhaben, solche Themen?
Ja, also solche Dinge können wir regeln. Wir können natürlich nicht das Mindset von einzelnen Menschen austauschen. Wenn da jemand einen Trick für mich hat, dann nehme ich den gerne. Aber wir können natürlich sagen, wer darf was und wo lassen wir auch digitale Lösungen zu. Und da wollen wir tatsächlich mehr Raum schaffen.
Ja, ich finde das Thema extrem spannend, weil ich auch glaube, dass viel, übrigens auch bei den aktuellen Lösungen, die wir haben, so von der Gematik, ne, da haben ja all diese Akteure mitgeredet, die selbst die Spezifikation quasi mitgeschrieben haben, sich jetzt darüber beschweren, was das Ergebnis ist. Und ich finde das so interessant, weil ich habe selbst ganz viel digitale Produkte entwickelt. Ich komme ja aus dem unternehmerischen Hintergrund. Und ich weiß einfach, wenn man Leute fragt, die nicht direkt sowas anwenden, die aber sagen, ich bin ja Arzt, ich kann das ja beurteilen, dann kommen am Ende Lösungen bei raus, die niemand so richtig benutzen kann, weil sie sich nicht den Prozessen im Alltag so anpassen. Und das ist ein Problem. Und das ist ja auch etwas, es gibt so einen gängigen Witz, den habe ich seit 10 Jahren schon total oft gehört, dass viele Verbandsleute eher merken würden, wenn die Schnittchen ausgehen, als dass die Versorgung zusammenbricht. Also das ist ein ganz böser Spruch, aber dann brauchen wir ja doch eigentlich auch mehr Basisdemokratie im Gesundheitswesen, weil mir schreiben ganz oft auch Ärzte auf LinkedIn, ich bin ja auf LinkedIn total aktiv, die mir schreiben, wissen Sie eigentlich, wie mein Alltag aussieht, und die mir dann auflisten, wo überall Hürden sind, aber das sind auch teilweise ihre Verbände, die das wollen, oder eben sogar Anbieter aus der freien Wirtschaft, die irgendwas ganz Komisches da kreieren und anbieten und wo die halt gar nicht mehr rauskommen. Und solche Interaktionen habe ich total oft.
Genau, ich kenne das, und auch da gibt es wieder einen absoluten Gap zwischen dem, was die Verbandschefs fordern und versuchen politisch durchzusetzen, und dem, was die Leute, die wirklich in den Praxen arbeiten, brauchen. Da gibt es einen Riesengap. Und das beste Beispiel ist, wie wird eigentlich die Gematik gesteuert? Und in der Gematik war es über Jahre hinweg so, dass die sogenannten Bänke, so nennt Karl sie ja, das heißt die Vertreterinnen und Vertreter der Ärzteschaft, der Kliniken, der Apotheken, dort drin sitzen.
Karl meinst du Karl Lauterbach wahrscheinlich.
Genau, unseren Karl Lauterbach, den Gesundheitsminister, großer Fan. Also genau, Karl sagt da öfter die Bänke. Und die Bänke, die Verbandsvertreter, die sitzen in der Gematik, in der Gesellschafterversammlung, hatten da über Jahre eine sehr starke Stellung und waren dort an allen Entscheidungen beteiligt. Und wir sehen ja alle, zu welch grandiosen Erfolgen das geführt hat in so vielen Jahren. So, und jetzt wollen wir hingehen und sagen, wir stellen die Gematik neu auf, machen sie zur digitalen Gesundheitsagentur. Und die Bänke sind in der Gematik ein Stück weit ja auch schon entmachtet worden. Die digitale Gesundheitsagentur soll noch stärker im staatlichen Auftrag handeln und auch Durchsetzungskraft haben. Und da wird gesagt, naja, das ist doch ein Widerspruch. Ihr beschränkt die Macht der Bänke dort und das heißt ja weniger Userbeteiligung. Das ist aber Quatsch. Das genaue Gegenteil ist der Fall, weil die Bänkevertreter wissen nämlich oft gar nicht so genau, was in der Praxis gebraucht wird. Und deshalb ist es Quatsch, das braucht man nicht. Was man stattdessen braucht, ist echte agile Entwicklung mit Nutzendenzentrierung. Wenn wir neue Anwendungen bauen, dass wir sie so, wie es auch in der freien Wirtschaft, in der Digitalwirtschaft ja gang und gäbe seit Jahren ist, iterativ gucken, wir bauen einen Prototypen, wir testen ihn in den Praxen, in den Kliniken mit den Leuten vor Ort, machen ihn besser, machen einen Prototypen draus, testen wieder, verbessern, machen eine Pilotphase und wenn die eine gewisse Reife erreicht hat, dann machen wir den Rollout. Da müssen wir hin in agile Prozesse nach Design Thinking Methoden und dann kriegen wir es auch hin, dass Lösungen so gebaut werden, dass sie in der Praxis funktionieren.
Ja, das wäre schon schön. Das ist so lustig. Ich hatte jetzt gerade wieder eine Interaktion mit meinem Arzt, dem ich mein Buch geben wollte und ihm erzählt habe, dass ich mich mit Digitalisierung befasse. Und er so, gehen Sie mir weg. Dafür bin ich zu alt. Ich gehe bald in Rente. Ich mache E-Rezept, E-Pass. Ist mir alles zu kompliziert. Aber machen Sie bitte Ihren Termin mit Dr. Lipp. Das funktioniert hervorragend, spart mir eine MFA, die ich eh nicht finde. Hm. Und das finde ich so interessant, wenn man es schaffen würde, eigentlich mit dem auch mitzuhalten, auch wie die Nutzung ist, dessen, was die Leute gewöhnt sind, wenn sie ihr Handy einfach in die Hand nehmen oder Online-Banking machen. Und da gibt es übrigens, im letzten Jahr gab es die stärkste Wachstumsrate bei Menschen über 65. Ganz viele, die sich auch jetzt Online-Banking öffnen, die das vorher nicht getan haben. Also auch diese Generation ist total digital. Dann hätte man wahrscheinlich auch sogar die älteren Ärztinnen und Ärzte, die jetzt sagen, in den letzten 5 Jahren meiner Berufstätigkeit will ich jetzt nicht das Rad neu erfinden.
Ne? Absolut. Und aus meiner Sicht ist dieses Thema Seniorinnen und Senioren überhaupt nicht mehr dramatisch, weil du sagst es ja richtig, die Ü65-Jährigen haben mehrheitlich auch ein Smartphone, machen dort Videocalls mit ihren Enkeln, mit ihren Familien, buchen ihre Urlaube online. Das ist alles überhaupt kein Thema mehr. Wir müssen irgendwann auch das Mindset der Jüngeren ändern und auch den Älteren was zutrauen. Ich glaube, wir können ihnen was zutrauen. Wir brauchen einfach nur den Mut, jetzt mal loszulegen. Und ich bin der Meinung, wenn wir mehr digitale, innovative Angebote machen, auch im Gesundheitssystem, die Leute werden sie nutzen und sie werden sie lieben, wenn sie funktionieren.
Ich habe jetzt noch 2 Themen, die ich dich unbedingt fragen will. Das eine, also einmal Gesundheitsdatennutzung, ja, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt können wir erstmal dieses ganze Versorgungsthema zumachen. Und da schwirrt ja noch dieses Konzept mit irgendwelchen Kiosken rum, wo ich mich schon gefragt habe, warum nimmt man nicht die Apotheken? Weil wir haben total viele Apotheken. Ich frage mich manchmal auch, ob ich jetzt, ich wohne in Babelsberg, es hat 25.000 Einwohner, jede Menge Apotheken, ob man so all diese Apotheken braucht und beobachte dann auch immer, dass es ja Apotheker gibt, die genau das machen, diese pharmazeutischen Dienstleistungen anbieten, die anfangen, sich wirklich gut auch aufzustellen, um noch mehr Mehrwert zu leisten und dass es halt vielleicht andere gibt, die sagen, ich möchte eigentlich bei dieser reinen Medikamenten Ausgabe und Beratung sozusagen bleiben und mich da gar nicht anders aufstellen. Warum soll es denn so eine Gesundheitskioske geben? Und jetzt hattest du aber ja eben auch schon gesagt, Telemedizin assistiert in Apotheken. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
Ja, ich persönlich halte sehr viel davon, die Apotheken weiterzuentwickeln. Denn die Apotheken haben einen sehr guten Ruf in Deutschland. Sie genießen sehr viel Vertrauen, einfach auch deshalb, weil sie schon sehr viel geleistet haben für uns alle. Sie haben eine gute Versorgung sichergestellt während der schweren Corona-Zeit. Sie machen eine gute Beratung und vor allem, sie sind ein Anker für eine Gesundheitsversorgung vor Ort in der Fläche. Und ich finde, das ist etwas Erhaltenswertes, was Gutes. Und wenn wir das jetzt anreichern können durch neue zusätzliche Angebote, dann ist es eine Überlegung wert. Und deshalb haben wir zum Beispiel im Digitalgesetz auch drin, dass wir es ermöglichen wollen, dass assistierte Telemedizin in Apotheken stattfindet. Dass Leute, die zur Apotheke kommen, dort eine zusätzliche Anlaufstelle haben, wo sie kompetente Beratung über die klassischen Angebote der Apotheke hinaus wahrnehmen können, um sich bei einfachen Gesundheitsthemen Beratungen zu holen, um vielleicht dann direkt auch eine Zuschaltung zu bekommen zu einer Ärztin, direkt auch ein Rezept dann online zu erhalten, das direkt mitzunehmen und dort dann auch ein Check-up zu machen, der über verschiedene Vitalfunktionen geht, der über Medikamentenpläne geht. Also da kann man sich ein ganzes Portfolio an Leistungen ausmalen, was im Zusammenspiel mit Telemedizin noch viel, viel besser funktionieren kann.
Und das ist jetzt aber, das Kiosk macht dann das auch oder?
So, also das ist erstmal das, was ich mir und was wir uns für Apotheken vorstellen. Und da kann man sicher noch weitere Ideen hinzufügen. Und im Übrigen, das ist auch meiner Sicht auch deshalb ja gut, weil wir in Deutschland ja schon tausende Apotheken haben, die man nicht erst aus dem Boden stampfen muss.
Genau.
Und wo man auch Fachpersonal hat, wo viele Dinge extrem gut funktionieren, da einfach weitere Elemente hinzuzufügen. Das ist aus meiner Sicht eine Strategie, die zu besseren, schnelleren Erfolgen führt, als was komplett Neues aus dem Boden zu stampfen. Kioske. Kioske ist auch nochmal ein weiteres Konzept, um eine bessere kommunale Prävention und Beratung anbieten zu können. Das ist aus meiner Sicht nicht ein Konzept, was überall flächendeckend von Großstädten bis zu kleinen Dörfern sein muss und funktionieren kann. Es ist aber bestimmt ein Konzept für einzelne Großstädte, für bestimmte Bereiche und im Übrigen, der Gedanke ist auch nicht starr, sondern wenn wir in Richtung des Versorgungsgesetzes denken, wo die Kioske mit drin sein sollen, da ist jetzt schon mit vorgedacht, dass wir flexible Konzepte erlauben wollen, dass ein Kiosk auch in Form eines Busses beispielsweise angeboten werden kann, der von Ort zu Ort fährt, der mal einen halben Tag in Ort A ist, einen halben Tag in Ort B. Das heißt, wir wollen einfach auch hier wieder den Raum öffnen für neue Angebote und Konzepte, mit denen dann vor Ort gespielt werden kann, wo die Kommunen auch sagen können, für meine Region hier ist Folgendes besser und das möchte ich gerne ausprobieren, möchte mir da eine Finanzkraft, Know-how von den Kassen, von anderen Akteuren des Gesundheitswesens ins Boot holen und ein maßgeschneidertes Konzept machen. Wie gesagt, das ist aus meiner Sicht auch wiederum ein Öffnen für neue Lösungen. Es ist aber nichts, was wir jetzt mit der Brechstange tausendfach in Deutschland ausrollen würden.
Ja, okay, alles klar. Verstehe. Dann bin ich ja beruhigt, dass wir nicht die Apotheken abschaffen, weil da gibt's ja schon viele. Und wenn man eben denen eine Perspektive damit bieten kann, freue ich mich auf die Diskussion jetzt auch aus meiner Community, aus allen, die den Podcast hören, freue ich mich da total über Input. Und dann habe ich ja noch ein Thema, was mich total interessiert, weil ich ja viel auch mit pharmazeutischen Unternehmen arbeite, weil wir da ja auch sehen, eigentlich noch zwei, also dieses ganze DIGA-Thema, vielleicht machen wir das noch schnell und dann können wir über Gesundheitsdaten sprechen, weil da haben wir jetzt gesehen, okay, es gab ein paar Insolvenzen, es gibt große regulatorische Anforderungen, ne, aber andererseits gibt es auch aus meiner Sicht Bewegungen in die richtige Richtung, also Blended Care, Klasse 2b, also man kann es jetzt sozusagen in die ärztliche Versorgung integrieren, was ich glaube, was auch total wichtig ist, weil so digitale Standalone-Lösungen, wenn jemand wirklich eine Krankheit hat, brauchen die Menschen ja auch Menschen an der einen oder anderen Stelle. Und da kann sowas assistieren und kann unterstützen wie ein Companion, aber man braucht irgendwann auch mal ein Check-in mit einer Person, auch für eine soziale Kontrolle, um das auch überhaupt zu machen. Ne? Da gibt's tausende Statistiken, wenn man den Leuten was rüberwirft und nichts dazu sagt, es nicht kontrolliert, nutzen es 10%. Wenn man das einbindet, dann ist die Compliance bei 50-60% auf einmal. Das würde mich interessieren. Wie siehst du das ganze Thema DIGA? weil das ja so gerade in den Medien und in der digitalen Gesundheitswirtschaft irgendwie gerade ein Riesenthema ist, wie es damit auch weitergeht.
Also mit den DiGAs haben wir in Deutschland immer noch ein ganz kleines Thema, was aber für mich ein absolutes Erfolgsthema ist. Erstens, weil es im Ausland total gelobt wird. Das ist mal ein Thema, wo wir vorne mit dabei sind, wo andere sagen, hey, erklärt uns bitte, wie das geht. Wir wollen das auch haben. Das ist das Tolle an der Sache. Ich bin echt froh, dass wir DiGAs haben und auf die Reihe gekriegt haben. Und gleichzeitig sind DiGAs weiterhin ein sehr kleines Thema. Es gibt noch nicht so super viele Angebote und die, die es gibt, haben es noch nicht in die Breite geschafft. Einfach deshalb, weil sie auch vom regulatorischen Rahmen zu eng eingefasst sind. Und deshalb müssen wir jetzt schauen, dass wir auf der einen Seite es ermöglichen, DiGAs in weiteren Feldern anbieten zu können. Du hast gerade angesprochen, wir werden weitere Risikoklassen hinzufügen. Mhm. Und vor allem, wir werden auch dahin gehen und sagen, es muss möglich sein, digitale mit analogen beziehungsweise Elementen vor Ort zu verknüpfen. Und deshalb werden wir auch die Disease-Management-Programme auf die nächste Ebene heben und werden sagen, auch da dürfen digitale Angebote mit einfließen. Sie dürfen sie sogar als Rahmen umfassen. Und genauso sagen wir machen Schritte in Richtung Blended Care. Diese Schritte Richtung Blended Care brauchen wir nämlich an ganz vielen Ecken und Enden des Gesundheitswesens, weil wir noch zu starr in einzelnen Sektoren und Silos unterwegs sind. Und ich finde, wenn man über digitale Anwendungen, über die DiGAs jetzt schaut, wie man damit auch an anderen Stellen sektorenübergreifendes Handeln, Blended Care triggert, dann ist es ein guter Weg. Ich sehe da super viel Potenzial drin und ich werde es auch mit Kräften unterstützen, dass wir hier die Möglichkeiten, den Raum für neue Angebote, weitere Anwendungsfelder öffnen, denn ich würde es gern sehen, dass wir auch demnächst die ersten Blockbuster-DiGAs haben, die in den Bereich von Millionen Anwenderinnen und Anwendern kommen.
Cool, Blockbuster-DiGA. Das ist ein schöner Titel für die Headline von diesem Podcast vielleicht. Ja. Das habe ich so auch noch nie gehört. Und wo wir gerade bei Blockbuster sind, pharmazeutische Industrie finde ich auch spannend, weil es geht ja auch um das ganze Thema Gesundheitsdaten. Ich war neulich auf einem Panel, da sprach jemand von Daten, also von eigentlich Gesundheitspolitik und Gesundheitswirtschaft, die evidenzbasiert ist auf der Basis von Daten. Und ich höre halt total oft, ja, in Deutschland ist das Gesundheitswesen ja so gut und niemand will vom NHS behandelt werden. Aber wir wissen ja ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie gut unser Gesundheitswesen wirklich ist, weil so eine transparenten Daten wirklich zu bekommen, ist total schwierig. Und wir sind ja bei Lebenserwartung ganz weit hinten in Europa leider, also nur noch vor den Dänen. Und wären noch vor UK, aber die sind ja raus quasi. Also das Ergebnis, wenn man das jetzt mal als Endpunkt sehen würde, ist nicht so dolle. Genau, also wir kommen zum Thema Gesundheitsdaten. Wir brauchen ja Daten, ganz neue Daten auch aus dem realen Leben von Patientinnen und Patienten. Also die Medizin richtet sich, die neue Medizin, die neue Generation der Medizin richtet sich an ganz anderen Daten aus. Und in Deutschland war das in den vergangenen Jahren wirklich ein Pain, Gesundheitsdaten zu nutzen. Und auch viel Forschung haben wir irgendwie in Deutschland nicht mehr, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist. Und das soll sich ja auch ändern. Also Forschung soll möglich werden und auch die neue Art von Forschung, die Patient-Reported Outcomes, Gesundheitsdaten aus dem echten Leben integriert, das soll auch alles einfacher werden. Vielleicht kannst du mir das nochmal erklären.
Yes.
Wie der Plan ist. Ja? Habe ich yes. das jetzt so halbwegs richtig eingeleitet?
Du hast es super gut eingeleitet und vorneweg muss ich sagen, ich bin ja ein riesen Pharma-Fan. Ja? Also ich liebe Pharma und zwar aus zwei Gründen. Erstens, Pharma entwickelt, erforscht ganz tolle Medikamente und Impfstoffe, die uns allen helfen, länger zu leben, schneller wieder gesund zu werden. Das ist mega. Und der zweite Grund ist, ich will, dass Pharma auch in Deutschland aktiv ist, weil das super gut bezahlte Arbeitsplätze bringt, weil da viel Steuereinnahmen rumkommen. Und im Übrigen ist es auch jetzt schon ein riesen Wirtschaftsfaktor in Deutschland, den viele unterschätzen. Die Automobilindustrie ist dauernd in den Medien und jedes Mal, wenn der Mercedes-Chef unzufrieden ist, dann ist es eine Riesendebatte. Und wir müssen eigentlich mehr darüber unterhalten, wie wir Pharma wieder nach vorne kriegen. Denn wir haben ja gesehen, dass viele Investitionen, wenn es um Forschung und Entwicklung geht, zum Beispiel aus Mainz, BioNTech auch gesagt hat, hey, wir bauen neue Forschungszentren in UK, in Australien auf. Ich hätte gern, dass demnächst es mal wieder öfter heißt, ja, wir bauen auch bei uns daheim auf. Und da geht's natürlich am Ende immer auch um finanzielle Fragen. Es geht aber vor allem auch um Daten. Denn die Entwicklung, die Erforschung von neuen Therapien, Medikamenten hängt immer mehr daran, dass wir gute, große, auswertbare Datenpools bekommen. Und da haben wir Federn lassen müssen in Deutschland, weil es in Deutschland kaum möglich ist, große, standardisierte, auswertbare Datenpools zu erstellen und Daten auch zu verknüpfen. Da gehen wir ran. Mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz werden wir es regeln, dass auf der einen Seite es möglich wird, Gesundheitsdaten standardisiert digital zu erfassen und vor allem zusammenzuführen mit einem Forschungspseudonym, mit dem dann auch große Datensätze entstehen können, die dann auch besser ausgewertet werden können. Und vor allem, wir werden es auch ermöglichen, dass forschende Pharmaunternehmen, aber auch andere Akteurinnen und Akteure Zugang zu diesen Daten erhalten. Denn bisher ist es so, dass einige Akteure ausgeschlossen sind von diesem Datenzugang. Und in Zukunft wird der Zugang zu diesen Daten nicht mehr danach geregelt, wer die Daten nutzen will, sondern was der Zweck des Ganzen ist. Wenn das nämlich gemeinwohlorientiert ist, dann gibt es die Freigabe und das trifft dann auch auf beispielsweise die forschende Pharmaindustrie zu. Und was wir im Übrigen auch machen werden, ist, dass wir den Datenschutz besser organisieren werden. Datenschutz ist super wichtig, bin ich ein Fan, aber er muss auch praktikabel sein. Im Moment haben wir den Zoo in Deutschland, wenn jemand eine bundeslandübergreifende Studie machen will. Man stellt sich das mal vor, jemand will Patienten, Patienten in Baden-Württemberg und im Saarland, vielleicht sogar noch in Rheinland-Pfalz in eine Studie nehmen, dann muss er sich mit unterschiedlichen Behörden rumschlagen, mit unterschiedlichen Auslegungen des Datenschutzes, ist ein absoluter Krampf. Ich kann jede Firma verstehen, die sagt, ich habe keinen Bock da drauf, lasst mich in Ruhe. Wir sorgen dafür, dass es am Ende einen Ansprechpartner gibt, eine zuständige Behörde. Das wird deutliche Vereinfachungen bringen, uns auch wieder praktikabel machen, Studien in Deutschland durchzuführen.
Das wäre natürlich wunderbar, zumal ich bin ja auch Sprecherin des Beirats für Digitalisierung und Ethik der AOK und da sind Verfassungsrichter drin, ja, Juristen, und wir kommen manchmal zu anderen Ergebnissen in unseren Gutachten als unser Bundesdatenschutz. Und das ist ja schon sehr interessant dann, wie unterschiedlich man das eben einfärben kann. Aber das finde ich ein sehr gutes Signal, denn das ist ein Thema, das ist real. Aber es ist natürlich auch etwas, was in der Vergangenheit eben oft benutzt wurde, um zu sagen, ach, mir sind ja die Hände gebunden, ich kann ja gar nichts machen, weil der Datenschutz. Und damit konnte man dann immer wunderbar alles abschmettern. Und das ist natürlich dem auch nicht zuträglich, wie sich so eine Gesellschaft weiterentwickelt, weil wir sind zwar reich, aber das bleibt ja nicht immer so, wenn man eben die Weichen für die Zukunft nicht ordentlich stellt. Ne? Und da ist ja Gesundheitspolitik auch ein Stück weit Wirtschaftspolitik.
Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Und ich finde, indem wir die Gesundheitswirtschaft stärken, stärken wir am Ende auch die Versorgung der Menschen in Deutschland.
Ja, Matthias, das war jetzt ein wilder Ritt durch alle Themen. Ja, ich habe wahrscheinlich noch drei vergessen. Danke dir auf jeden Fall. Das war für mich total spannend, auch zu verstehen, wo du stehst, wo ihr stehst und woran ihr gerade arbeitet. Ich drücke natürlich total die Daumen, dass jetzt auch möglichst viel davon durchkommt und wir viel gute Initiativen dann auch in die Praxis übersetzen können. Und bedanke mich total herzlich bei dir für diese wertvolle Stunde deiner Zeit.
Lieben Dank, hat mir auch super viel Spaß gemacht, Inga. Ich komme jederzeit gerne wieder. Dir eine gute Zeit und viel Erfolg weiterhin.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de. Visionäre mit AE.